SWR 1, Sonntagmorgen. Christen gehen zum Pfarrer oder zur Pfarrerin, Juden zum Rabbiner und Muslime zum Imam, wenn sie mit einem Seelsorger über Fragen des Glaubens oder auch über eine Lebenskrise sprechen wollen. Soweit so gut. Aber was ist, wenn ein Muslim im Krankenhaus liegt, es dort aber nur katholische und evangelische Klinikseelsorger gibt? Rund 100 Theologen haben sich diese Woche in Mainz darüber ausgetauscht, wie christliche, muslimische und jüdische Seelsorger ihre Arbeit verstehen und wie sie besser zusammenarbeiten können. Dabei lag der Schwerpunkt auf der islamischen Seelsorge. Mitorganisiert hat die Tagung Georg Wenz von der Evangelischen Akademie der Pfalz. Herr Wenz, in Deutschland leben mehr als 4 Millionen Muslime. Woran liegt es, dass es in Krankenhäusern oder auch in Altenheimen bislang nur ganz vereinzelt islamische Seelsorger gibt?
Seelsorge, wie es im Grundgesetz verankert ist, ist an eine Religionsgemeinschaft gebunden. Das gab es in der Vergangenheit in Deutschland im Blick auf den Islam noch nicht. Das ändert sich langsam. Einige Bundesländer haben Verträge da geschlossen. Umgekehrt gab es natürlich schon lange und gibt es islamische Seelsorge, allerdings nicht in der institutionalisierten Form. Das heißt, Familienangehörige kümmern sich um ihre Angehörigen, Nachbarn kümmern sich, Imame beraten, leisten religiöse Unterweisung. Aber letztlich unterscheidet sich die Form von personenzentrierter Seelsorge, wie wir sie aus den Kirchen in den letzten Jahren kennen, doch fundamental von einem einfachen Krankenbesuch. Und in dieses Arbeitsfeld wird im Moment investiert.
Weshalb wären denn muslimische Seelsorger Ihrer Ansicht nach wünschenswert, zum Beispiel im Krankenhaus oder anderes Beispiel in der Telefonseelsorge? Also ich meine jetzt hauptamtliche Seelsorger.
Also es gibt Betreuungen, es gibt Themen, es gibt Fragestellungen, da kann man von Mensch zu Mensch seelsorgerisch tätig werden. Darüber hinaus ist aber der Islam ein Religionssystem, das sehr viele rituelle Handlungen kennt, das sehr viele ritualisierte Gebete kennt, das Koranrezitationen kennt. Das ist alles nicht möglich für Seelsorger, die nicht dieser Religionsgemeinschaft angehören. Aber um die Genesung, im Sinne der Genesung und der Betreuung, ist es natürlich für Muslime wichtig, dass sie dann auch diesen Mehrwert einer Seelsorge gegenüber einer bloßen Lebensbegleitung erfahren können.
Wie sinnvoll ist es denn jetzt Ihrer Ansicht nach, dass Muslime sozusagen parallele Strukturen aufbauen? Also ihre eigene Telefonseelsorge meinetwegen gründen, eine eigene Ehe- und Schuldnerberatung unterhalten, also parallel zu den Einrichtungen der beiden großen Kirchen?
Also sofern spezifisch muslimische Nachfrage besteht, ist es sinnvoll, ein muslimisches Angebot aufzubauen. Die Frage zielt aber auch darauf, soll stärker zusammengearbeitet werden, soll eingegliedert werden. Da denke ich, ist es Sache der Religionsgemeinschaft zu entscheiden, wenn sie die beiden Hauptanliegen, Verkündigung, Gottesdienst auf der einen Seite und das diakonische Moment auf der anderen Seite ausführen möchte, dann ist es nur legitim, wenn jeder Religionsgemeinschaft dies zugestanden wird.
Aber jetzt bei der Telefonseelsorge wäre es doch zum Beispiel denkbar, schon aus finanziellen Gründen, dass muslimische oder türkisch oder arabisch sprechende Kollegen mit eingestellt werden.
Das ist eine Frage der Vermittlung. Viele Muslime wissen nicht, wenn muslimische Mitarbeiter in solchen Einrichtungen tätig sind, dass sie dort tätig sind. Wenn jetzt aber klar über die muslimischen Verteiler eine spezifisch muslimische Telefonseelsorge Werbung dafür gemacht wird, dann ist die Chance größer, dass sich Menschen auch dorthin wenden. In Berlin gibt es eine islamische Telefonseelsorge, die ist mittlerweile so ausgestattet, dass sie mit 73 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das ganze Jahr über 24 Stunden am Tag erreichbar ist und sie sind fast die 24 Stunden ausgelastet.
Jetzt streben ja Muslime auch einen eigenen Wohlfahrtsverband an. Das ist noch ein Fernziel, also neben katholischer Caritas und evangelischer Diakonie. Wie beurteilen Sie diese Idee?
Letztlich zielt die Frage, denke ich, auch auf die Förderung. Das wird natürlich ein Thema werden und die anderen Wohlfahrtsverbände, die von öffentlichen Mitteln auch profitieren, werden mit einem neu gegründeten islamischen Wohlfahrtsverband ins Gespräch kommen müssen, wer welche Aufgaben übernimmt und wo auch Kooperationen möglich sind. Und letztlich wird es auch darum gehen, wie die Gelder verteilt werden.
Georg Wenz, Studienleiter für Islamfragen an der Evangelischen Akademie der Pfalz. Herzlichen Dank für das Gespräch.